Ja, liebe Geschwister, ich grüße Sie alle, euch alle, die ihr hier im Gemeindesaal seid, recht herzlich und natürlich auch all die Geschwister, die uns jetzt über den Äther, hätte ich beinahe gesagt, übers Internet und übers Telefon zugeschaltet sind. Das passt gut heute, dieses Thema Grüße, denn da kommen wir gleich rein, das werden wir gleich sehen, denn wir betrachten heute das letzte Kapitel des Römerbriefes, das 16. Kapitel. Da geht es ganz intensiv eben um das Grüßen. Und wir wollen heute, wie gesagt, die letzte Stunde haben. Wir haben die überschrieben, das ist jetzt die 12. Stunde in dieser Römerbriefeinheit. Also diese Einheit wird heute Abend geschlossen halt. Wir werden uns beschäftigen mit den Heiligen, also mit denen, die Adressaten dieses Briefes sind, und werden gleich auch einen Blick auf das machen, was Menschen ausmacht hier. Wir hatten letzte Stunde ja über Gott gesprochen, werden heute über die Menschen sprechen, was eben die Bibel über Menschen sagt. Aber wollen beginnen zu diesem Thema mit einer Andacht. Ich habe die ersten beiden Verse aus dem 16. Kapitel mitgebracht als Andachtstext. Da heißt es: Ich befehle euch unsere Schwester Phöbe an, die im Dienst der Gemeinde von Kenchrea ist, dass ihr sie aufnehmt in dem Herrn, wie es sich ziemt, für die Heiligen und ihr beisteht in jeder Sache, in der sie euch braucht, denn auch sie hat vielen beigestanden, auch mir selbst. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir heute Abend zusammenkommen dürfen unter deinem Wort, hier in deinem Gemeindesaal und auch vor den Geräten. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns segnest durch dein Wort, in deinem Wort, dass du zu uns sprichst durch dein Wort, Herr. Das wird nur dann gelingen können, wenn du uns deinen Geist gibst, aber darum wollen wir dich jetzt inständig bitten, Herr, für die Andacht, aber auch nachher für die Wortbetrachtung, Herr. Amen. Ich habe diese Andacht überschrieben, die Heiligen in Rom. Und ich werde nachher bei der Gesamtwortbetrachtung, Gesamtkapitel auch nochmal zeigen, warum ich das so sage, die Heiligen in Rom, denn ihr ermahnt Paulus sie ja, wie es sich ziemt für die Heiligen. Übrigens, das macht er nicht nur im letzten Kapitel, auch im ersten Kapitel, wenn Sie sich vielleicht noch ganz dunkel daran erinnern wollen, den ganzen Brief schreibt er an die Heiligen in Rom. Und deshalb möchte ich noch etwas sagen, eben in dieser Andacht über die Heiligen in Rom. Ich möchte erstens sagen, wer heilig ist, zweitens, wodurch wir heilig werden. Und was tun Menschen, die heilig sind? Wer ist heilig? Wenn wir jetzt in der katholischen Kirche, ich wäre nicht verheiratet, wäre Priester oder Bischof, dann würde ich Ihnen jetzt diese Frage ganz anders beantworten. Dann würde ich Ihnen nach den heiligen Statuten der katholischen Kirche erklären, dass es dann zeremoniell gibt. Da wird man erst als verstorbener Mensch selig gesprochen. Und irgendwann, wenn dann die Glaubenskongregation oder irgendwelche anderen Institutionen in Rom es geprüft haben, dann wird man heilig gesprochen. Und dann ist man vermeintlich in einer fürbittenden Position halt, nicht vor Gott. Und dann kann man sich auch mit Gebeten quasi so stellvertretend dran wenden. Also diesen Krempel, den die katholische Kirche da lehrt, wissen wir, der ist nicht biblisch. Das ist nur menschengemacht. Das bringt der Kirche viel Geld, aber hat keinen Anhalt an dem, was in der Bibel steht. Die Heiligen sind nicht diejenigen, die die katholische Kirche erklärt, sondern heilig sind die Menschen, die den Heiligen Geist haben. Und dazu muss ich auch nicht tot sein, denn die Menschen, die hier adressiert sind, die hier angesprochen sind, die leben ja noch, die hören ja diesen Brief, der ist verlesen worden. Das sind Menschen, die eben zur Gemeinde in Rom gehörten, und die Menschen dort in der Gemeinde in Rom, das waren eben die Heiligen. Und die Mitglieder in der Gemeinde, das sind diejenigen, die eben den Heiligen Geist haben. Das macht ein Mitglied in der Kirche aus. Wenn Sie jetzt natürlich sagen, ja, aber in der evangelischen Kirche, katholische Kirche, das sind doch nicht nur Leute, die den Heiligen Geist haben. Deshalb sind das ja auch nur, was wir hier auf Erden erleben, ob es die evangelische Kirche, die katholische Kirche oder auch die evangelische Kirchengemeinde St. Martini ist, das sind nur irdene Institutionen, die sind nicht deckungsgleich mit dem Leib Christi, der wahren Kirche, die unsichtbar ist. Die wahre Kirche ist unsichtbar und die konstituiert sich aus den Heiligen, alle, die den Heiligen Geist haben, nicht die treu und brav die Kirchensteuer bezahlen oder ihren Zehnten in der freien Gemeinde, sondern diejenigen, die den Heiligen Geist haben. Da gibt es hier in der Gemeinde eine ganze Ecke Leute, da gibt es aber auch in der katholischen Kirchengemeinde St. Johann ein paar Leute, gar keine Frage halt nicht. Da gibt es überall, hat der Herr Leute, und die bilden die unsichtbare Kirche, die nur der Herr Jesus Christus selber kennt. Kirche heißt ja Kyrialke, zum Herrn gehören halt nicht. Das sind die Heiligen. Und der, der da dazugehört, der ist heilig. Und die spricht eben Paulus auch hier an. Und die Heiligen in Rom sind alle die, die zur wahren Gemeinde dort gehören, die eben zu Jesus Christus gehören, zur unsichtbaren Kirche. Also, wer ist heilig? Heilig ist jeder, der den Heiligen Geist hat, der von ganzem Herzen sagen kann, Jesus Christus ist der Herr meines Lebens. Der darf sich als Heiliger führen, auch wenn er ein vielleicht gar nicht so heiliges Leben führt. Denn das ist eben auch nicht irgendwie Voraussetzung für das Heiligersein, dass man vermeintlich fast so leben könnte wie Jesus Christus, sondern dass man den Heiligen Geist hat. Die zweite Frage, wodurch werden wir heilig? Nun, das habe ich eben schon mit beantwortet, durch den Heiligen Geist. Aber das ist kein einmaliger Moment, das natürlich ja bei der Wiedergeburt, dass wir irgendwann einen Moment haben, ab dem wir heilig sind, gar keine Frage, dass wir wiedergeboren sind. Aber indem wir dann wirklich auch im Geist leben. Wir Christen nennen das die Heiligung, dass wir da vorankommen. Und Heiligung passiert eben wiederum durch Gott. Durch Gott, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben, er mit uns, aber auch, da wird das gleich Thema sein, auch wenn wir dieses 16. Kapitel werden, wenn wir Gemeinschaft mit den Mitchristen haben. Heiligung passiert durch Gemeinschaft mit Gott und durch Gemeinschaft mit anderen Heiligen. Das auch schon häufiger erzählt, Sie wissen das. Also wenn ich im Fußballspielen besser werden will, dann halte ich mich am besten mit Ihnen nicht auf, die so heute Abend alle hier sind. Da werde ich nicht besser werden im Fußball. Da gehe ich 2 Kilometer weiter hoch die Weser und würde mich da jeden Tag mit den Profis von Werder Bremen beschäftigen. Wenn ich da ein halbes Jahr gewesen bin, jeden Tag, werde ich im Fußball deutlich besser geworden sein, auch wenn aus mir nichts mehr zu machen ist, ist ganz klar. Wenn ich allerdings im Glauben weiterkomme, dann brauche ich da oben bei Werder Bremen nicht zu gucken. Da komme ich keinen Zentimeter weiter. Das sind keine gläubigen Leute da. Wenn ich im Glauben weiterkomme, dann muss ich mich mit ihnen und euch beschäftigen, halt nicht, weil ihr Heilige seid. Nicht, weil ihr so ein tolles Leben habt oder weil euch irgendein Priester dazu erklärt hätte, sondern weil ihr den Heiligen Geist habt. Und da, wo Heilige zusammenkommen, hat der Herr Jesus Christus ihnen ja auch verheißen, dass er in besonderer Weise unter ihnen sein wird, nicht, dass er dort in ihrer Mitte ist. Und das ist das, was wir tun können, wenn wir heiliger werden können, also in der Heiligung weiter vorankommen kommen, dass wir quasi Wachstum im Glauben haben, dass wir, das ist ja so, wir werden ja nicht nur geboren als Menschen, als geistlicher Mensch, sondern wir wachsen ja, wir sind Kleinkinder, wir werden irgendwann erwachsen halt nicht, wir werden reifer, dass wir wirklich in der Heiligung weiterkommen halt nicht. Und das eben durch die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, das kriegen wir durch die Bibel lesen oder durch eine Bibelstunde oder eben durch den Gottesdienst. Und aber eben auch durch den Umgang mit anderen Heiligen, dass man mit anderen Menschen zusammen ist. Gleich zum Ende der Stunde werde ich nochmal zurückkommen darauf, zum letzten, dass nämlich Paulus auch sagt, hütet euch davor mit Leuten, die eben nicht beim Herrn sind, Umgang zu haben halt. Und als drittes, was tun Menschen, die heilig sind? Da wird es gleich intensiv drum gehen. Die kümmern sich um andere Heilige. Das ist das, was Paulus hier in Römer 16, den ersten beiden Versen sagt. Er sagt denen dort in Rom, dass sie sich um eine Schwester kümmern sollen, die anderswo Dienst tut und jetzt kommt sie dort an oder ist vielleicht auch weiter weg, dass sie in einem anderen Dorf bei Rom ist oder so, wir wissen es nicht ganz genau, aber um die soll sich die Gemeinde dort kümmern, so wie es sich für die Heiligen ziemt. Die sollen dieser Schwester Phoebe helfen, so wie diese Schwester Phoebe wiederum dem heiligen Paulus geholfen hat, davon spricht er ja auch halt nicht, die hat ihm in vielen Dingen beigestanden. Das macht uns ja aus, dass wir uns einander tragen als Geschwister im Herrn. Das zeichnet heilige Menschen aus, dass sie sich darum kümmern, was andere Heilige, nicht alle Leute, das ist ja so ein Missverständnis der Kirche, die Kirche glaubt, ihr Sozialinstitut für eine ganze Gesellschaft zu sein, das ist Quatsch. Wir haben den Auftrag der Nächstenliebe an unserem Nächsten, an denen, die auch heilig sind. Nicht tu Gutes an jedermann, am meisten an des Glaubens Geschwister halt nicht. Und das tun Menschen, die heilig sind, dass sie sich um die Nöte und Sorgen anderer Heiligen auch kümmern. Das als Einführung zu den Heiligen in Rom. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir Heilige sein dürfen. Nicht, weil wir so gut sind, weil uns so vieles gelingt, sondern weil du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, weil wir dich aus lauter Gnade erkennen durften, weil wir zu dir gehören dürfen, weil wir Glieder an deinem heiligen Leib sind. Wir wollen dir Dank sagen, dass wir diesen Prozess der Heiligung in dieser Welt weiter beschreiten dürfen, Herr, dass wir Umgang mit dir haben dürfen, dass dadurch der alte Adam kleiner wird und der Heilige Geist wächst in uns, Herr. Danke, dass du uns Geschwister geschenkt hast, die im Glauben stehen und dass sie uns stärken im Glauben. Danke, dass wir andere im Glauben stärken können. Und danke, Herr, dass du uns in diese Welt auch gesandt hast, gerade und besonders, um Nächstenliebe zu üben an denen, die auch zu dir gehören, die auch heilig sind. Schenk uns das immer wieder, dass das gelingt aus lauter Gnade, dass wir das umsetzen können. Und Herr, das, was wir heute Abend noch weiter hören werden, auch über den Umgang in der Gemeinde, Herr, lass es auf fruchtbarem Boden fallen, Herr, und segne du uns durch dein Wort weiter. Amen. Ich würde gerne mit Ihnen singen Lied 270, Gott ist gegenwärtig. Da wollen wir die ersten drei Liedstrophen singen. Wir singen ja jeden Sonntag dieses Lied, aber immer nur die erste Liedstrophe. Ist aber ein ganz, ganz tolles Lied halt. Und da wollen wir die ersten drei singen. Übrigens, unser Pastor Neander hat auch daran mit rumgeschrieben, hat nämlich die Melodie dieses Liedes verfasst. Gott ist gegenwärtig, 270, die ersten drei Liedstrophen. Ja, wir wollen heute sprechen über die Heiligen, aber das sind alles auch Menschen. Und bevor wir dann gleich das ganze 16. Kapitel anschauen wollen, wo die Heiligen in besonderer Weise angesprochen werden und wo ihnen gesagt wird, was sie tun sollen, möchte ich nochmal den Blick auf das werfen, was so das Grundmaterial des Heiligen ist, also auch von uns. Wir sind ja sowohl Heilige, Gerechtfertigte, aber auch immer noch Sünder. Luther nennt das simul justus et peccator, sowohl Sünder wie auch Gerechtfertigte. Das heißt, wir sind zwar schon Heilige als Christen, aber wir bleiben auch Menschen. Das kennen wir alle mit all unseren Trieben, mit all unseren Lüsten, mit all unseren Ängsten, mit all den Dingen, die uns ausmachen halt nicht. Das bleibt in uns. Der alte Adam ist, solange wir in dieser Welt leben, immer noch aktiv in uns. Der wird nie ganz abgetötet. Wir sind hier nie fertig mit der Heiligung, dass wir sagen können, jetzt ist alles Weltliche, alles Fleischliche abgetötet, jetzt ist nur noch Heiliger Geist in mir, sondern der alte Adam lebt nach wie vor. Luther sagt mal, der muss jeden Tag ersäuft werden halt nicht, also der ist ein zähes Biest halt, der bleibt in uns bis zum letzten Atemzug. Und da ist es wichtig, dass man sich einmal vor Augen stellt, was die Bibel als Grundlage sagt, wie der Mensch ist. Wir haben in der letzten Stunde darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, wir haben so grundlegende Aussagen über Gott uns vor Augen gestellt hat, nicht? Wie ist Gott? Das ist Grundlage der Theologie. Aber das Interessante ist, dass der andere Teil der Theologie nicht davon handelt, wie Gott ist, das ist das Wichtigere, Aber die Theologie sagt uns auch immer, wie der Mensch ist, also hat eine ganz eigene Anthropologie. Anthropos heißt Mensch, Logos das Wort, also die Lehre vom Mensch. Und da ist die Bibel ganz klar. Und da werde ich Ihnen jetzt 12 Dinge sagen, die werden Sie zum größten Teil auch wissen. Aber das ist immer nochmal deutlich, dass wir uns darin auch gründen, weil diese biblische Anthropologie immer wieder in Frage gestellt wird heutzutage. Weil eben gesagt wird, der Mensch ist nicht so, wie die Bibel das sagt, sondern der ist ganz anders. Und dann wird sie aus Grund dieser Dinge, die dann anders sind als die Bibel, dann werden dann Konsequenzen draus gezogen und da leben wir eben in all dem Tohuwabohu, in all dem Irrsinn, in all der Sünde, in der wir drin sind, eben weil dieses Grundlegende nicht mehr geglaubt wird. Deshalb möchte ich diese grundlegenden Dinge einfach heute nochmal sagen, einfach 12 biblische Aussagen zum Menschen, eine biblische Anthropologie. Das Erste, der Mensch ist geschaffen, der Mensch ist Geschöpf. 1. Mose 2, ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Ganz toll, wenn man heute im Biologieunterricht sitzt, da erklären einem die Biologielehrer halt nicht, also dass der Mensch zu 70% aus Wasser besteht halt nicht. Auch das hier, bevor der Herr den Mensch aus Erde macht, feuchtet er erstmal das Land halt nicht. Also ganz tolle Bilder, die hier in der Bibel drin stehen halt nicht, weil eben das der Schöpfer ist, der erzählt hier, wie es wirklich ist. Und dass er den Odem eben in diesen Klumpen Erde reinbläst, auch das müssen wir uns immer wieder klar machen. Das Handy, was wir besitzen, ich habe jetzt meins gar nicht dabei, das Handy, was wir besitzen, wenn Sie so ein Smartphone haben, weiß der Kuckuck was von Apple, das ist dann 700 Euro wert, aber Ihr Körper als Materialwert, wenn Sie nicht gerade, wie ich es, ganz viel Goldplumpen drin haben, halt nicht, der ist keine 10 Euro wert. Also das, was Sie ausmachen an Magnesium, Phosphor, was uns ausmacht, nicht, dieser Klumpen ist nichts anderes. Nicht? Und Sie wissen ja, wenn es eines Tages in die Erde wieder geht, wenn wir gestorben sind, so wenn der Friedhof richtig gut durchwässert ist, so nach 50 Jahren, ist nichts mehr da, alles Humus. Nicht? Da können die uns nehmen und irgendwo auf den Speed schmeißen. Also das ist alles hier nur Erde. Genauso wie es die Bibel sagt, halt nicht, das ist alles. Und interessant übrigens auch, Teile von dem, was Luther ausgemacht hat, oder Zwingli sind auch in uns, also von diesen Atomen halt nicht. Das ist also eine irre Vorstellung zu sagen, halt ein Teil der Lunge, so ein oder zwei Atome, weil das eben alles weltumspannend ist, ein geschlossenes System, das ist auch in mir drin, weil ich irgendwo, was weiß ich, einen Apfel vielleicht aus, was weiß ich, Sachsen-Anhalt gegessen habe halt nicht und der war zufällig da, wo Luther, also ist irre Vorstellung halt nicht. Also wir sind geschaffen, also das ist, also aber auch bei diesem Bild von Erde genommen, wir sind geschaffen, wir sind Geschöpfe. Wir sind Geschöpfe und wir haben einen Schöpfer. Wir sind gemacht worden, wir gehören damit auch jemand anderem. Und der hat Macht über unser Leben. Nicht wir formen unser Leben, also wir gestalten uns im Fitnessstudio oder durch gesunde Ernährung oder rüsten unseren Geist zu durch Dinge, die wir dann im Studium oder in der Ausbildung erworben haben oder durch fleißiges Lesen in irgendwelchen Büchern, sondern wir sind primär Geschöpfe Gottes. Und er hat uns gemacht, so wie er wollte. Die einen von uns hat er 1,50 Meter groß gemacht, die anderen hat er 2 Meter groß gemacht, halt nicht. Die einen haben gar keine Haare mehr am Kopf, bei den anderen ist es noch richtig dicht, halt nicht. Die einen hat er als Mann, die andere als Frau gemacht. Wir sind Geschöpfe. Wir sind von jemandem hergestellt worden, der, so sagt es die Bibel einmal, uns gemacht hat wie ein Töpfer dickes Geschirr. So sind wir hergestellt. Wir leben ja im Zeitalter der Aufklärung, der Postmoderne, nicht, wo das Individuum halt nicht und wir selber und wir bestimmen alles selber. Aber das stimmt nicht. Wir sind Geschöpfe und wir sind Eigentum. Jemand hat uns gemacht, also das ist ganz wichtig. Wir sind geschaffen. So, wenn Sie an einer Tontöpferscheibe sitzen und machen da aus Ton eine Vase, dann gehört diese Vase Ihnen. Das ist Ihre Schöpfung, die Sie dann gemacht haben. Und genauso sind wir gegenüber dem Schöpfer. Ein zweites. Dieser Schöpfer hat den Menschen gemacht, entweder als Mann oder als Frau. Gott schuf sie als Mann und Frau. Punkt. Das war's. Und nicht mehr. Kein Transgender, kein Gender X. Und es gibt ja mittlerweile irgendwie 40 oder 50 anerkannte vermeintlichen Geschlechter, die es gäbe halt nicht. Lesben, Homosexuelle halt und Antisexuelle und wie die alle heißen. Ein Quatsch, der da erfunden wird. Alles Blödsinn. Aber das ist eben dann Philosophie von Menschen. Diese ganze satanische, entschuldigen Sie, dieser ganze satanische Gender-Dreck, ich wiederhole das nochmal, wenn es einer mithört, der ganze satanische Gender-Dreck halt nicht, wenn es wieder einer mithört und sich aufregt, das ist alles vom Teufel, das ist teuflisch. Die Bibel sagt ganz klar, Mann oder Frau, Dazwischen gibt es nichts. Punkt. Das ist bei den Menschen so. Da ist nichts zu machen. Und es ist ganz klar zuzuordnen. Und das liegt nicht in der Entscheidung des Menschen, dass er irgendwann sagen kann, wie uns ja diese ganzen Genderpolitiker weismachen wollen und Gendertheologen, dass man dazu eben sozialisiert wird, weil man eben, ich habe halt so viel Flugzeuge, Pistolen und Autos im Kindergarten zu spielen bekommen und meine Schwester, der hat man eben ein Kleid angezogen, die hat mit Puppen gespielt, deshalb ist die eine Frau und ich ein Mann. So, und wenn man das umdrehen würde, dann wird sich das alles verändern. Deshalb will man ja auch jetzt zukünftig halt in die Pässe nicht mehr reinschreiben, männlich oder weiblich, sondern das kann man dann entscheiden irgendwann, wenn man mündig ist, oder man kann das auch wechseln. Es ist mittlerweile ja auch so wahnsinnig, dass wirklich Menschen hier, auch schon Jugendliche halt, weil man ihnen das einredet halt nicht, die werden dann mit 16 oder 17 operiert, umoperiert vom Mann zur Frau, weil die sich einbilden, aber da werden Hormone reingeknallt und dann Geschlechtsorgane umgearbeitet. Ein Wahnsinn. Der Mensch ist entweder Mann oder Frau. Ich kann es nochmal wiederholen, ich habe es also schon vorletztes Mal, glaube ich, gesagt, halt, wir werden in der nächsten Kirchenzeitung eine Entschuldigung von der Landeskirche bekommen, da haben wir als Pfarrer drauf gedrungen, weil uns da ja vorgeworfen worden, Anti-Gender zu sein, sei antichristlich. So weit sind wir mittlerweile in der Kirche. Und da haben wir so massiv, vor allen Dingen, das muss ich auch sagen, Pastor Schröder protestiert, dass jetzt die Kirche gesagt hat, da müssen sie tatsächlich zurück. Aber so durchgedreht sind schon Leute bei uns in der Kirche, dass sie sagen, wenn man gegen diesen ganzen Gender-Dreck ist, dann sei man auf Seiten des Satans. So ist mittlerweile die Terminologie, so sind die Führung halt. Aber die Anthropologie der Bibel ist ganz klar eindeutigst nur Mann oder Frau. Und Homosexualität, alle Dinge, die dorthin gehen, wo einer auf so eine Idee kommt, heißt es eindeutig, das ist ein Gräuel vor dem lebendigen Gott. Das war vor 3000 Jahren so, das war in Sodom und Gomorra so und das ist auch heute noch so. Ob es irgendwelchen Leuten gefällt oder nicht, so sagt es die Bibel eindeutig. Ein drittes, was die Bibel über den Menschen sagt, auch das ist ganz wichtig zu betonen, der Mensch ist schlecht. Der Mensch ist nicht gut. Das ist ganz wichtig. Wenn ich weiß, dass der Mensch schlecht ist, dann weiß ich, dass es in dieser Welt, die dahin gegeben ist, in die Begierden, dass es hier niemals Frieden geben wird. Das ist eine Illusion. Das ist ein Turmbau. Der Mensch ist und bleibt schlecht. 1. Mose 6, des Menschen Bosheit war groß auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens war nur böse immer da. Und das ist so geblieben. Wenn das nicht so wäre, wenn der Mensch gut wäre und wenn er in sich die Möglichkeit hätte, sich so zu vervollkommnen, dass er ein perfekter Mensch würde, wäre das Kreuz nicht notwendig gewesen. Aber das Kreuz war notwendig, weil alle Menschen schlecht sind, durch und durch. Sogar von Geburt an. Die Erbsünde. Ganz klar haben die alten Brüder im Glauben, die alten Väter, die Kirchenväter gesagt, Augustin halt nicht, man kann nicht nicht sündigen. Man kann nicht nicht sündigen. Und wer das nicht glaubt, ich hatte einen Kollegen, der hatte Zwillinge, der Pfarrer Meier zu Haas, und der hat das immer an seinen Zwillingen erklärt. Der sagt, als die Frau mit den Zwillingen aus dem Krankenhaus kam, dann wurde das erste Zwilling zuerst gestillt und hat das andere sofort nach dem anderen geschlagen. Nicht? Das hat noch keine Intelligenz, aber so sind Kinder, die Mütter wissen das. Sofort ist das, das ist egal. Diese Dinge sind tatsächlich drin, halt nicht auf den anderen drauf, halt nicht. Also so ist der Mensch. Der Mensch ist von Grund auf schlecht. Also die Theologie versucht immer wieder so Schulbeweise, das den Menschen einzureden. In der Gefolge Schleiermachers, in der liberalen Theologie hat man auch gedacht, der Mensch mit all den Entdeckungen, der ist gut, der ist in der Lage, sich selber zu vervollkommnen, halt, der wird immer edler, immer besser. Und das ging 100 Jahre, bis der Erste Weltkrieg kam, das war der Bruch. Geistesgeschichtlich war 1914 bis 1918 wesentlich intensiver für Kunst, Literatur, Pädagogik, für alles, fürs Menschenbild, als 1939 bis 1945. Das war weltgeschichtlich intensiver. Aber der Erste Weltkrieg mit seinem Bruch, wo die sich abgeschlachtet haben wie die Tiere, wo man doch dachte, wir sind so entwickelt und was wir alles können, jetzt können wir fliegen und was wir alles wissen halt nicht. Aber diese Erkenntnis dann in den 20er Jahren, wirklich in allen Bereichen halt zu sagen, der Mensch ist wirklich schlecht. Das war damals ganz, ganz vor den Augen. Also in 20er Jahren hätten sie niemand sagen können, der Mensch ist gut. Hätten alle gesagt, nee, der Mensch ist schlecht. Heute ist es wieder so dran, dass wir glauben, ja, wir können alles selber. Wir retten die Umwelt, nicht? Wir essen keine Tiere mehr. Also ich garantiere Ihnen, in 200 Jahren, wenn das so weitergeht, da werden wir alle eines Tages nicht wegen Antisemitismus hingestellt, sondern werden alle zu uns sagen, die haben Tiere gegessen. So wirklich, ich will das nicht vergleichen, das ist eine ganz andere Ebene. Aber so ist es mittlerweile, so auch, man wird ja heute, muss sich ja verantworten, wenn man ein Stück Schnitzel irgendwo bestellt, wenn die Leute je nachdem dabei sind, weil wir wollen uns ja weiterentwickeln halt. Wir sind ja so gut und wir müssen da die Tiere mit hineinnehmen. Alles wird immer größer halt, nicht so sagen, krankhafte Dinge, die dort laufen, aber der Mensch ist nicht gut, der Mensch ist schlecht, der Mensch ist böse. Der Mensch ist Sünder. Das ist auch eine Grundhaltung des Menschen. Auch der wiedergeborene Mensch ist Sünder. Auch das ist ganz wichtig. Ich erlebe immer wieder, dass Leute denken, weil ich jetzt wiedergeboren bin, bin ich kein Sünder mehr. Wir sollen die Sünde meiden. Aber Sünder bleiben wir bis zum letzten Atemzug. Wir brauchen in unserem Leben immer wieder Jesus Christus. Wären wir keine Sünder, bräuchten wir das Blut von Golgatha nicht. Und Grunderkenntnis für die Heiligung ist immer wieder, ich bin Sünder. Ich bin es nicht wert, mich dem lebendigen Gott und ich bin es nicht würdig, dem lebendigen Gott zu nähern. Wenn ich das verstanden habe, dann ist der Boden gelegt für Heiligung. Wenn ich denke, diesem Gott kann ich vielleicht nicht ganz auf Augenhöhe begegnen, aber ich bin ja sündlos, dann ist alle Möglichkeit der Heiligung gezogen halt. Das muss man wissen halt nicht. Also der Mensch ist Sünder, Römer 3, wir hatten auch in der Betrachtung dieser Einheit ja gerade über dieses Kapitel intensiv gesprochen. Alle sind Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Ein fünftes, der Mensch ist sterblich. Diese Woche Spiegelartikel, Leitartikel, vorne Titelbild, Jesus Christus und dann die Unsterblichkeit, das war Thema. Und zwar jetzt nicht durch Jesus Christus, durch die Auferstehung, sondern was Menschen jetzt schaffen, wie wir unsterblich werden. Da waren also ganz, gibt es Forscher, die arbeiten an der Unsterblichkeit. Also ganz interessante Artikel, wie zum Beispiel dann Forscher hingehen und die verletzen Mäuse, eine alte Maus, eine junge Maus, und die binden die dann aneinander und die haben denselben Blutkreislauf dann. Das haben die halt chirurgisch hergestellt und haben festgestellt, die alte Maus wird dann jünger, die verjüngt sich, weil die natürlich die Zellen aufnimmt, durch das Blut verjüngt sie das halt. Also das ist so ein altes Trachten zu sagen, was kann man machen halt? Nicht zu sagen, liegt da irgendwie eine Möglichkeit über Blutaustausch, über Dinge, die man dann vielleicht in Stammzellen schon in der Nabelschnur hat, da kann man da irgendwelche Dinge gewinnen, die man dann produzieren kann. Also da forschen die dran, wie kann man unsterblich werden? Oder zumindest die Sterblichkeit ganz weit rausziehen halt nicht. These war von einem da halt nicht. Es sind schon die ersten Menschen heute geboren, die 1000 Jahre werden halt nicht, weil unsere Medizin so weit kommen wird, dass bald viele Dinge über, also nur so Ideen, das waren alles Theorien, wurde so vorgestellt, ist natürlich nichts realisiert oder weiterleben im Cyberspace, alle Gedanken, die ich habe, das sind auch so Ideen, wie man sagt, Unsterblichkeit zu schaffen, aber funktioniert nicht. Wenn man unsterblich werden will, gibt es nur einen Weg, Glauben an Jesus Christus. Alles andere läuft nicht. Unser Herr und Heiland sagt das ganz klar. Er hat den Menschen ein Ende gesetzt. Die können nicht vom Baum des Lebens essen halt. Auch wenn sie irgendwelche Computer haben, die heute, was weiß ich, 1 Million Mal schneller sind als vor 30 Jahren. Es wird kein Computer, keine Bluttransfusion, keine Stammzellenforschung, nichts helfen. Wir sind und bleiben sterblich halt. Und das Tolle ist ja, auch das ist so eine Wahrheit der Bibel, wenn die Bibel schon vor fast 4000 Jahren gesagt hat, ich begrenze das Leben auf 120 Jahre. Und wenn man heute sieht, wenn einer wirklich uralt wird, dann ist er 100. Aber alles, was dann auch da drüber kommt, das bringt gar nichts. Und wenn dann wirklich, es geht nicht mehr weiter, 100, das ist die Grenze, da hat der Herr gesagt, hier ist die Schallgrenze, hier zieht es. Also auch so ein Punkt für die Zuverlässigkeit der Bibel. Und das sollen wir nie vergessen, wir sind sterblich. Gilt nicht nur allgemein, sondern müssen wir auch wissen, auch das gesagt, in die Runde hinein, da ist der Jüngste unter uns halt, also sagen wir mal so, in 60 Jahren. In 60 Jahren sind wir alle Geschichte. Nicht? Das ist einfach die nackte Wahrheit. Sind wir alle weg. Wir sind sterblich. Das ist, und es geht ganz fix, es geht ganz schnell, das Leben geht schnell vorbei. Ein sechstes, auch das ist interessant, gerade im Blick auf das siebte, was dann kommt. Der Mensch ist Gott ebenbildlich erschaffen. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und diese Ebenbildlichkeit, für mich besteht die nicht jetzt im Visuellen, dass ich sage, Gott hätte auch Augen, Ohren, das glaube ich nicht, sondern in der Schöpfungsmacht, das ist das mein Verständnis von der Stelle hier zu sagen, dass wir Schöpfungsmacht und Entscheidungsgewalt haben. Und da sind wir tatsächlich Gott ähnlich. Wir können in unseren kleinen Bereichen und auch für unser Leben ganz vieles entscheiden, so wie auch Gott Dinge entscheidet. Das ist für mich die Ebenbildlichkeit, also nicht nochmal im Visuellen, sondern tatsächlich in dieser, in der Möglichkeit, auch Ja oder Nein zu sagen. Also diese Möglichkeit, die Gott jetzt auch in uns hineingelegt hat, zu sagen, Entscheidungen zu treffen. Im Paradies trifft Adam diese Entscheidung falsch, aber die liegt eben in uns auch. Wir können das tun, wir können Dinge entscheiden. Und das ist auch das Wichtige, gleich, wenn ich gleich über die Vorherbestimmung spreche. Der Mensch ist geschaffen, dass er Entscheidungskraft hat. Wir können uns entscheiden für Jesus, entscheiden gegen Jesus. Wir können uns entscheiden, dem alten Adam, den Trieben, dem Hass, der Aggressivität in unserem Leben nachzugehen oder zu leben, wie der Heilige Geist will, der Liebe halt, nicht dem Frieden halt. Das sind Entscheidungen, die treffen wir. Das ist unsere Entscheidung, in dieser Welt zu leben. Das ist etwas, was eben Gott in uns hineingelegt hat und das ist gottgleich. Das können Tiere nicht halt. Die haben nur ihre Triebe, die laufen wie die Tiere, die haben Angst oder die haben Hunger, dann tun die ihre Dinge halt. Aber wir Menschen, wir haben die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen und das ist die Gottebenbildlichkeit. Ein siebtes, auch wenn wir frei entscheiden können in vielen Dingen, sind wir in allem vorherbestimmt und zwar, ich sage das nochmal deutlich, zum Heil wie zum Verdammnis. Wir werden nächste Stunde, jetzt ist die Stunde jetzt zu Ende, ich werde dann in 3 Wochen mit Hesekiel beginnen, aber nächste Stunde nochmal eine Stunde machen zum Thema Vorherbestimmung und sowas alles, da werde ich das nochmal genau thematisieren, weil da immer wieder Fragen auch über das Internet gekommen sind, viele Leute nachgefragt haben, da werden wir nochmal extra eine Sonderstunde nur zum Thema machen, Vorherbestimmung und das ist tatsächlich der Mensch ist in allem vorherbestimmt, der allmächtige und ewige Gott, bei dem es keine Zeit gibt, bei dem alles in eins fällt, weiß alles in unserem Leben und hat alles vorherbestimmt. Selbst auch den Ausgang zu sagen, von uns zu sagen, ich werde gläubig oder nicht und ich muss mich trotzdem noch selber entscheiden. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Das muss man sich auch mal vorstellen, dieses Wort unten in der Erde gemacht, also nicht bei Mama und Papa, unten in der Erde, tatsächlich, das setzt so die gesamte Schöpfung voraus, wie die Menschheit entstanden ist, ein ganz tolles Schöpfungsbild. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch nicht werden sollten, von denen keiner da war. Hat Gott alles schon bei sich notiert. Notiert in seinem Buch, dass sie und ihr heute Abend hier seid. Alle schon vor Grundlegung in der Ewigkeit. Eine Vorstellung, wo man sagt, ja, aber das habe ich doch frei entschieden. Ich habe mir überlegt, gucke ich heute Abend BVB oder mache ich heute Abend nochmal Kirchengemeinde halt. Ich habe Kirchen, wusste Gott schon und trotzdem haben wir uns auch selber entschieden. Das ist wirklich Vorherbestimmung, auch eine Anthropologie, ganz wichtig für die biblische Anthropologie, gerade auch für unsere Errettung. Nicht, dass wir uns was drauf einbilden, sondern dass wir einfach nur dankbar sagen, super, dass ich es sein darf. Ein achtes, der Mensch ist zur Liebe bestimmt. Ich habe eben davon gesprochen, also wenn wir töpfern, wenn wir so an so einer Töpferscheibe sitzen und machen dann so ein Produkt aus Ton, wenn Sie richtig künstlerisch begabt sind, ich könnte sowas ja nicht, aber bauen beispielsweise eine Vase, dann hat diese Vase unter Umständen also natürlich den Zweck, dass Sie mal Blumen reinstellen, aber vielleicht haben Sie die gemacht für Ihre Tochter, weil Sie die so gerne haben. Dann haben Sie die für Ihre Tochter gemacht, damit die Blumen reinstellen soll. Da haben Sie etwas geschaffen zu einem bestimmten Zweck. Sie wollen Ihrer Tochter einen Spaß mitmachen und die soll Blumen reinstellen. Und genauso ist es mit uns Menschen. Gott hat uns zum bestimmten Zweck geschaffen. Der Zweck besteht nicht darin, dass wir möglichst viel Spaß in dieser Welt haben. Der besteht auch nicht darin, dass wir möglichst viel Geld anhäufen, sondern er besteht darin, ihn zu lieben, zu ehren, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und die Mitmenschen, die anderen Heiligen, auch lieb zu haben. Das ist der Hauptzweck. Alles andere ist Nebenzweck. Dazu sind wir geschaffen. Das ist Sinn und Zweck unseres Lebens halt, nicht? Als Jesus gefragt wird, was ist denn jetzt das Wichtigste, das höchste Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot, das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist für jeden Menschen Schöpfungsziel. Und da wird der Herr eines Tages die Leute auch abprüfen, auch, dass er gucken wird, wie ist das denn gelungen? Genauso wie die Mutter kommt zur Tochter und sagt, wo ist denn die Vase? Und die Vase genommen, hat sie fortgeschmissen halt, im zerdeppert, nicht so nach dem Motto, das ist ein Problem. Oder hat sie wirklich im Wohnzimmer hingestellt und da stehen jetzt die Tulpen drin halt, so sagen halt nicht. Da freut die Mutter sich auch. Es ist ein dämliches Beispiel, aber wir werden eines Tages wirklich vor einer ganz anderen Dimension stehen, wo er sich darüber unterhalten wird, was unser Schöpfungszweck gewesen ist, was wir denn daraus gemacht haben. Ein neuntes, der Mensch ist eitel. Also das ist ein tolles Wort, Prediger, haben wir auch schon mal hier besprochen, vor einigen Jahren halt, das Buch des Predigers halt, es ist alles übrigens ein Buch, da wirklich ganz großer Tiefe über den Menschen halt, diese 12 Kapitel, ganz viel über das Altern und wie das ist halt und diese These des Eiteln, das zieht ja das ganze Buch des Predigers durch, es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger, es ist alles ganz eitel, was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er unter der Sonne hat, ein Geschlecht vergeht, das andere kommt. Alles eitel und ein Haschen nach Wind, heißt es an anderer Stelle, immer ein Haschen nach Wind. Es ist dieses irdische alles vergeblich. Alles nur Eitelkeit. Und das ist eine ganz wichtige theologische Erkenntnis bei aller Politik, bei aller Wichtigkeit. Und wenn man das guckt, und heute sind wir ja mit den Medien, mit den Social-Media-Geschichten noch viel näher an der Politik als vor 40, 50 Jahren, wo es nur die Tageszeitung gab oder so ein Programm in Nachrichten hatte ich. Da ist ja alles so wichtig. Und wenn man die Politiker sieht und heute noch top aktuell, und wenn man da mal so zurückguckt, was war vor 5 Jahren, kräht kein Hahn mehr nach, nicht? Und was war vor 50 Jahren, spielt alles keine Rolle mehr. Und nicht nur in der großen Politik, auch in unserem Leben. Das sind alles Dinge, ist wirklich zerbröselnd. Wir machen uns Gedanken und Sorgen um Sachen. Das ist es alles nicht wert. Nicht? Die Bibel warnt ja auch davor. Aber weil wir das alles so wichtig nehmen, in unserer Eitelkeit, nicht in unserer Selbstverkrümmtheit, wird das alles zu der ganz großen Geschichte. Und das ist leider Teil des Menschen in dieser Welt, der Eitelkeit, nicht nur, wenn wir vorm Spiegel stehen. Das ist ja so das, was wir damit verbinden. Das ist eine Sache, aber das ist das Allergeringste. Sondern das Ganze, was uns angeht, nicht dieses ganze Wichtignehmen halt, aber ein wichtig zu sagen, ist es nur Aufgeblasenheit. Alles nur, es ist alles sowieso nur Vergänglichkeit halt nicht. Das ist alles nur irdisch, alles nur vergänglich halt, das bleibt sowieso nicht. Der Mensch ist eitel. Ein Zehntes, der Mensch ist verdammt. Auch das muss man so deutlich sagen. In der Römerbrief haben wir es in Römer 2 gelesen, dass Gott sie da hingegeben hat in diese Welt. Der hat uns in diese sterbliche, vergängliche Welt mit Gaskammern, mit furchtbaren Kriegen, mit Giftangriffen halt nicht, mit Männern, die ihre Frauen betrügen, mit Kinderschändern, alles da hingegeben in diese Welt. Weil wir sein Gebot übertreten haben. Und da hat er, in die Schöpfungsgeschichte, diese 11 Kapitel im 1. Buch Mose, die sprechen ja ganz viel von dem, wie der Mensch als solches, da ist der Mensch verflucht worden. Gott sprach zur Frau, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach dem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Manne sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen hast vom Baum, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähern dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist, denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Auch das etwas, das steht über unserem Leben für die Zeit, wo wir hier sind. Das hier ist nicht das Paradies, sondern das ist der Ort, wo wir hin vertrieben worden sind als Menschheit. Das Paradies war ganz anders. Ohne Schmerzen, ohne Leid, ohne Geschrei, alles in Ordnung, alles super. Wir sind hier in einer Welt, die nicht so ist, wie Gott das wollte. Es ist eine verdammte Welt. Und deshalb ist ja auch so viel Verdammenswertes. Das ist das Problem. Wir sehen das häufig nur anders und wundern uns dann, wenn Dinge anders kommen. Wenn man sich dann fragt, ja, warum lässt denn Gott so etwas zu? Dass ich Krebs habe, dass meine Tochter von ihrem Mann verlassen wird und. Das ist halt die Grundlage, wo man diese Frage beantworten muss. Es ist schwierig, wenn man mit Leuten zu tun hat, die dann diese Frage aktuell in der Seelsorge stellen. Dann kann man nicht anfangen zu sagen, ich muss Ihnen jetzt erstmal die gesamte Anthropologie erklären. So ist das eben. Aber wenn man mal allgemein darüber spricht, muss man das deutlich sagen. Wir sind hier in einer verdammten Welt. Nicht von mir verdammt, sondern vom lebendigen Gott. Das ist nicht das, was Gott als Schöpfungsprogramm für seine Schöpfung hatte. Halt nicht. Das ist der Strafort. Es gibt wieder einen anderen Ort, das himmlische Jerusalem. Da wird es anders werden. Aber in dieser Zeit, wo wir hin ist, müssen wir das einfach für den Menschen sagen, für die ganze Menschheit. Es ist die dahingegebene Welt, in der wir leben. Und diese Menschheit, das ist das 11., geht in das Gericht Gottes. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat, bei Lebzeiten, er sei gut oder böse. Davor müssen wir alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Freitag, letzte Woche haben wir Karfreitag gefeiert und da durften wir uns darüber freuen, dass wir schon offenbar geworden sind. Dass wir immer wieder jetzt schon abliefern vor dem Richterstuhl Christi. Und dass er immer wieder Gnade spricht. Gnade, begnadigt, begnadigt, begnadigt. Alles, was wir in das Blut bringen, alles getilgt. Deshalb werden wir eines Tages mit reinen Gewändern, wie es in der Offenbarung heißt, vor dem lebendigen Gott stehen. Die, die das nicht tun, die müssen dann auch vor den Richterstuhl Gottes. Aber die müssen dann wirklich alles sagen. Die Welt geht auf ein Gericht zu. Und da wird der lebendige Gott richten. Diejenigen, die an ihn glauben, die sind schon gerichtet, nämlich auf Golgatha. Da hat er selber das Urteil getragen. Und die nicht, die müssen eben in das Gericht kommen. Auch das ist etwas Wichtiges zu sagen, auch für all das Elend. Ich habe eben von der Welt gesprochen, wo so viel Elend ist. Ein Stalin, ein Hitler, ein Mao, furchtbare Verbrecher, Menschen, Dinge, die passieren, aber auch im Kleinen. Das muss alles vor das Gericht Gottes. Alles, es wird alles, was geschehen ist, wird einfach dort wieder gut werden. Auch das ist etwas, was Menschen wissen müssen. Auch wenn die meinen in dieser Welt, damit kommen wir ja davon. Hier packt mich keine irdische Justiz mehr. Es gibt einen viel, viel größeren und viel grausameren Richter halt nicht mehr, wenn man unter dessen Blut nicht steht. Wehe dem, der in die Hände des lebendigen Gottes fällt. Und ein zwölftes und letztes, die Menschen, der Mensch ist in zwei Arten existent. Menschen mit dem Heiligen Geist, Menschen ohne den Heiligen Geist. Das ist der Unterschied zwischen den Menschen. Nicht Mann, nicht Frau, nicht groß, nicht klein, nicht schwarz, nicht weiß, sondern es gibt zwei Arten von Menschen. Die, die wiedergeboren sind, die nicht wiedergeboren sind. Die, die Heilige sind und die, die zur Welt gehören. Römer 8 heißt es, auch darüber haben wir in der Einheit gesprochen, halt, die, die fleischlich gesinnt, die sind fleischlich gesinnt, die aber geistlich gesinnt sind, sind geistlich gesinnt. Ganz klar zwei Gruppen von Menschen halt. Wiedergeborene, nicht Wiedergeborene. Wir dürfen uns freuen, wir sind dabei, wir haben den Heiligen Geist, wir gehören zur ersten Gruppe. Aber unsere Aufgabe für die Zeit hier ist natürlich auch dafür Sorge zu tragen, dass die Menschen der zweiten Gruppe immer wieder in Kontakt eben mit dem lebendigen Gott kommen, damit sie auch Menschen der ersten Art werden. Das so wesentliche Punkte der biblischen Anthropologie. Wie gesagt, das wird heute ganz anders erzählt in der Kirche, aber natürlich auch erst recht in der Politik halt nicht. Oder das werden Sie erleben, wenn was Sie Kinder oder Enkelkinder haben, die nicht im Glauben sind, da erklären die auf einmal, ach, aber der Mensch ist doch so und das muss er nicht und so, und das muss man doch gar nicht heiligen und all die Dinge halt, in der Anthropologie, weil man eben nicht die Anthropologie annimmt halt, die die Bibel sagt, und deshalb kommt es eben auch in den ethischen Dingen zu ganz anderen Sachen. Jetzt aber wollen wir uns den Heiligen zuwenden. Spannende Geschichte, wo man sich dann fragen muss, wenn man es so oberflächlich liest, warum schreibt Gott denn sowas in die Bibel rein? Er hätte noch viel intensiver, warum denn sowas hier, ja, das ist doch sehr seltsam, aber wir werden gleich sehen, was da an Theologie drinsteckt in diesen vermeintlich so, ja, gewöhnlichen halt, nicht Texten, die wir hier lesen, so Grüße und sowas alles. Das ist doch gar nicht theologieschwanger, doch, hier steckt eine Menge Theologie drin. Römer 16, 1 bis 27. Ich befehle euch unsere Schwester Phöbe an, die im Dienst der Gemeinde von Kenchrea ist, dass ihr sie aufnehmt in dem Herrn, wie es sich ziemt für die Heiligen, und ihr beisteht in jeder Sache, in der sie euch braucht, denn auch sie hat vielen beigestanden, auch mir selbst. Grüßt die Priska und den Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich danke, sondern alle Gemeinden unter den Heiden. Grüßt auch die Gemeinden in ihrem Hause. Grüßt Epinetus, meinen Lieben, der aus der Provinz Asien der Erstling für Christus ist. Grüßt Maria, die viel Mühe und Arbeit um euch gehabt hat. Grüßt Andronikus und Junias, meine Stammverwandten und Mitgefangenen, die berühmt sind unter den Aposteln und schon vor mir in Christus gewesen sind. Grüßt Ampliatus, meinen Lieben in dem Herrn. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus. Und Stachys, meinen Lieben. Grüßt Apelles, den Bewährten in Christus. Grüßt die aus dem Haus des Aristobul. Grüßt Herodion, meinen Stammverwandten. Grüßt die aus dem Haus des Narzissus, die in dem Herrn sind. Grüßt die Tyrphäna und die Tyrphosa, die in dem Herrn arbeiten. Grüßt die Persis, meine Liebe, die sich viel gemüht hat im Dienst des Herrn. Grüßt Rufus, den Auserwählten in dem Herrn, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist. Grüßt Ansykritus, Phlegon, Hermes, Patropas, Hermas und die Brüder bei ihnen. Grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester und Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Gemeinden Christi. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, dass ihr euch in Acht nehmt vor denen, die Zwietracht und Ärgernis anrichten entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und euch von ihnen abwendet. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem Bauch. Und durch süße Worte und prächtige Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Denn euer Gehorsam ist bei allen bekannt geworden, deshalb freue ich mich über euch. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, aber geschieden von dem Bösen. Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Es grüßen euch Timotheus, mein Mitarbeiter, und Lucius, Jason, Sosipater, mein Stammverwandter. Ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe, grüße euch in dem Herrn. Es grüßt euch Gaius, mein und der ganzen Gemeinde Gastgeber. Es grüßt euch Erastus, der Stadtkämmerer, und Quartus, der Bruder. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Dem aber, der euch stärken kann, gemäß meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, durch die das Geheimnis offenbart ist, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war, nun aber offenbart und kundgemacht ist durch die Schriften der Propheten nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Dem Gott, der allein weise ist, sei Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Das ist das letzte Kapitel mit unglaublich vielen Grüßen. Wie gesagt, wenn man es überliest, denkt man erstmal so, meine Güte, jetzt ist er endlich zum Ende gekommen halt, nicht? Es lohnt sich, um uns mal alle Dinge durchzugehen, jeden Einzelnen, die Worte, auch was dann so an Beisachen gesagt ist. Ich sage nochmal eine Sache kurz zu dem Tertius, über den habe ich schon mal eine Predigt gehalten, denn der ist wichtig, auch ganz wichtig, weil man immer wieder so sagt, ja, Paulus hat den Apostelbrief, den Römerbrief geschrieben, er hat ihn konzipiert, hat ihn zusammengestellt, aber geschrieben hat ihn der Tertius. Hier lesen wir im Vers 22, ich aber, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe, grüße euch in dem Herrn. Das ist übrigens auch Thema dieses 16. Kapitels. In dem Herrn, das haben Sie gelesen, der in dem Herrn ist, die in dem Herrn sind halt, nicht, die in dem Herrn arbeiten. Auch das ist so ein Thema, das zieht sich durch den ganzen, das 16. Kapitel, im Herrn sein, nicht, in Christo ernähen, immer im Herrn sein halt, nicht. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das wird hier auch thematisiert, das nimmt Tertius auf, der auch in dem Herrn ist. Der Paulus spricht die ganze Zeit vom im Herrn sein, sondern ich bin das auch. Und der Römerbrief hat 433 Verse, 432 sind in Paulus, einer ist in Tertius. Das nimmt er sich raus, ich Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe, grüße euch in dem Herrn. Da habe ich drei Punkte zugesagt, halt, was in dem Herrn ist. Das erste, wer in dem Herrn ist, ist wer. Der zweite, wer in dem Herrn ist, der bringt sich ein. Das dritte, was in dem Herrn geschieht, das wird was. Das erste, wer in dem Herrn ist, der ist wer. Tertius, wir wissen über den nichts, das ist die einzigste Notiz in der Bibel. Ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe. Aber wir können eine Menge deduzieren, ableiten daraus. Das Erste, Tertius ist ein Sklave gewesen. Tertius ist ein Sklavenname gewesen. Früher hat man die Sklaven durchnummeriert, da hat man nicht gesagt, die hießen dann Fritz, Franz, Olaf, Oliver, sondern hat man gesagt, das sind ja keine Menschen, Erster, Zweiter, Dritter, Vierter, nicht? Wir sehen hier jetzt auch noch ein Quartus aufgeführt in der Grußliste. Das war typisch, wenn Zahlen da waren, dann waren das Sklaven. Wo Menschen keine Menschen mehr sind, bekommen sie Nummern. Im Gefängnis, im KZ, die Sklaven, alles mit Nummern. Im Finanzamt sind sie auch kein Mensch, da sind sie eine Nummer. Und auch hier bei den Sklaven. Und hier ist ein Sklave, das war ein Nichtmensch. Der Sklavenhalter konnte den vergewaltigen, der konnte den wirtschaftlich ausbeuten, der brauchte dem nichts zu essen geben, der konnte den verkaufen, der konnte den unter Umständen auch töten halt. Da konnte nichts passieren. Der war, wie heute, mir und mein Hund gehört. Aber dieser Typ schreibt, ich, sagt er auf einmal, ich, Tertius, ich grüße euch. Der sagt auf einmal ich. Die Nummer, die nichts wert ist, die wird auf einmal was. Wer in dem Herrn ist, ist wer. Rein gesellschaftlich war das ein Niemand. Aber weil er in dem Herrn ist, ist er jemand. Deshalb sagt er ich. Und das dürfen alle wissen, die in dem Herrn sind, die Heilige sind. Die dürfen ich sagen, weil sie etwas sind. Egal wie niedrig ihr gesellschaftlicher Stand ist. Wer in dem Herrn ist, der ist wer. Das Zweite, wer in dem Herrn ist, der bringt sich ein. Von dem Tertius wissen, habe ich gesagt, nicht viele, er ist ein Sklave. Und wir wissen, dass er schreiben konnte. Da sagen wir, das haut uns nicht vom Hocker, können wir ja auch alle. Damals vielleicht 3, vielleicht 4%, die schreiben konnten. Und dann so schreiben, das war ja nicht nur zu sagen, hier am Computer was reinhacken oder mit dem Kugelschreiber, sondern das war ein Handwerk, das Papyrus zu bearbeiten und das zu machen, Buchstabe für Buchstabe mit der Tinte. Das war richtig schwierig. Das mussten Leute können. Vermutlich ist Tertius ein Schreiber gewesen, der das beruflich auch gemacht hat. Vermutlich hat sein Sklavenhalter eine Schreiberschule gehabt, der hat ihn ausbilden lassen zum Schreiber und der musste dann irgendwelche Verträge abschreiben, irgendwelche Dinge dokumentieren halt nicht, der hat geschrieben. Und zu allem Überfluss war er in der Gemeinde und dann kommt natürlich Paulus zu ihm und sagt, abends, wenn das zu Ende ist, jetzt musst du auch nochmal schreiben halt nicht. Aber da bringt er sich ja mit ein, der kann was. Der kann vielleicht nicht predigen, der kann vielleicht nicht gut beten, der konnte vielleicht keinen Kuchen backen halt nicht, wenn die Gemeinde zusammengekommen ist, aber der konnte schreiben. Und der Apostel Paulus brauchte es, dass geschrieben wird. Das brauchte die Gemeinde in Rom. Die Gemeinde in Martini brauchte das, dass der Römerbrief geschrieben wird. Und einer hat seine Gaben zur Verfügung gestellt. Das war eben der Tertius. Der bringt sich ein mit dem, was er konnte. Ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben hat. Und das ist Gott wichtig. Das ist ja nicht, der Tertius sagt so nach dem Motto, ja, sondern Gott wollte das, dass Tertius durch den Heiligen Geist das reinknallt. Das hat nicht Paulus gesagt, schreib mal, sondern das hat er richtig so reingeknallt, durch den Heiligen Geist. Und das ist das Dritte, was in dem Herrn geschieht, das wird was. als ich damals die Predigt vorbereitet habe, mir gedacht, wie ist das wohl gewesen, als der Paulus bei dem abends aufgeschlagen wird. Das war sein Job zu schreiben. Das ist ja so, wenn man das beruflich macht, da hat man manchmal gar nicht mehr so viel Spaß, das zu machen. Jetzt kommt der Paulus und hat ja Sätze diktiert, die waren, ich sage jetzt mal, 8 Seiten lang, nicht? Und dann musste er das schreiben, er hat den ganzen Tag schon geschrieben, vielleicht hat er Sehnenscheidentzündung schon gehabt, jetzt kommt der auch wieder an und den Brief schreibst du ja nicht eben mal Samstagnachmittag runter, nicht? Da hat er eine ganze Woche dran gesessen, mal mindestens so. Jetzt kommt der wieder und macht, nicht? Und ob der mit vollem Herzen dabei gewesen ist? Aber er hat es im Herrn gemacht. In dem Herrn. Und wenn in dem Herrn etwas passiert, dann wird es was. Und jetzt sitzt der Tertius in der Ewigkeit und guckt auf diese bucklige Welt runter und sieht Augustin, liest den Römerbrief und bekehrt sich. Der Kirchenvater Augustin, seit dem Brief, den er geschrieben hat. Martin Luther übersetzt den Römerbrief und durch die Übersetzung des Römerbriefes kommt er zum lebendigen Glauben, die reformatorische Wende. John Wesley, der Gründer der Methodisten, liest den Römerbrief von Martin Luther, den Tertius geschrieben hat. Kommt zum Glauben, gründet die methodistische Kirche. Karl Barth, dialektische Theologie. Also unglaublich, was der Römerbrief gerissen hat. Und wer hat es geschrieben? So ein kleiner Sklave. Nicht? Das ist gigantisch, was der weltgeschichtlich bewirkt hat. Nicht? Er ist der kleine Schmetterling, der damals einmal geschlagen hat, der einmal geschrieben hat und Irrsinniges in der Kirchengeschichte passiert ist. Und so dürfen wir auch darauf vertrauen, auch wenn wir eine ganz kleine Nummer sind, nicht? So ein Sklave, irgendwo in der Kirchengemeinde. Nicht vorne Pastor, Kirchenvorsteher oder das ganz große Paket. Nein, so eine ganz kleine Nummer. Aber das, was wir tun, wenn es im Herrn passiert, das wird was. Also das ist der Exkurs nochmal zum Schreiber des Römerbriefes, den Tertius. Jetzt zur Auslegung dieses 16. Der Umgang der Heiligen. Der gesamte Römerbrief ist geklammert eben von diesem Thema Heilige. In Römer 1,7 ging es los an alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom. So ist es losgegangen und dann schließt er eben hier, wie es sich ziemt für die Heiligen und nimmt immer wieder dieses Thema der Heiligen auf. Und von diesem Umgang der Heiligen miteinander, untereinander, möchte ich 4 Punkte sagen. Erstens, ausgehend von dem Text, die Heiligen sollen sich den Mitheiligen annehmen und ihnen Beistand leisten. So heißt es hier, ich befehle euch unsere Schwester Phöbe an, die im Dienst der Gemeinde von Kenchrea steht, dass er sie aufnehmt in dem Herrn, wie es sich ziemt für die Heiligen und ihr beisteht in jeder Sache, in der sie euch braucht, denn auch sie hat vielen beigestanden, auch mir selber. Das ist ein Thema, das die ganze Bibel durchzieht, dass eben die Heiligen sich kümmern sollen um die anderen Heiligen. Römer 15, das Kapitel zuvor. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Auch hier, kümmert ihr euch umeinander als Heilige. Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist auch nochmal so eine Verschärfung zu sagen, das, wenn ihr das macht, das ist Nächstenliebe. Nicht? Tragt die Last des anderen, das ist Nächstenliebe. 2. Timotheus 4. Bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern da verließen mich alle, es sei ihnen nicht zugerechnet. So kann es auch sein in der Gemeinde. So soll es aber nicht sein in der Gemeinde. Sondern in der Gemeinde Jesu Christi, da wo die Heiligen zusammen sind, da soll es so sein, dass sie sich gegenseitig annehmen und beistehen. Auch wenn mir die Nase des anderen nicht so gefällt. Auch wenn der mir manchmal krumm liegt mit seinen sozialen, politischen Ansichten. Auch wenn der nicht das dicke Portemonnaie hat, das ich habe halt nicht. Egal was, wir sollen, wenn wir Jesus Christus Geschwister sind halt nicht und wenn wir Geschwister in der Gemeinde sind, sollen wir die anderen annehmen, so wie Christus uns angenommen hat. Das ist Umgang der Heiligen miteinander. Und das wird dann nochmal richtig konkretisiert. Also das wäre ja eigentlich gut, wenn man es hierbei belassen würde, man hätte es ja verstanden. Jetzt kommt eine Sache, die auch sehr häufig ist, nämlich der Umgang der Heiligen, 2. Punkt, der heilige Kuss. Glauben Sie mir, das ist eine Stelle, da habe ich so meine Schwierigkeiten, weil ich habe so eine Assoziation dabei. Ich sehe immer vor mir, in den 70er Jahren, der Brezhnev geht auf den Honecker zu und die umarmen sich und diese beiden kommunistischen Verbrecher und so. Aber Gott sei Dank habe ich das verstanden, dass es das nicht ist. Also keine Angst, also dass Sie auch denken, jetzt müssen wir irgendwann den Pastor Latzel so begrüßen. Also da sind wir vorgefeit. Trotzdem, also ich habe das mal aufgeschrieben, wo das überall steht. Also Römer 16 schließt, grüßt euch einander mit dem heiligen Kuss. Wortgleich, 1. Korinther 16, grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. 2. Korinther 13, grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. 1. Thessalonicher 5, grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. 1. Petrus 5, grüßt euch untereinander mit dem Kuss der Liebe. Also das ist jetzt nicht, wenn es einmal schon stehen wird, es ja genügen. Also das ist die Sache, das befiehlt die Bibel. Das ist schon Anspruch für uns als Gemeinde. Allerdings, Philemma, das ist das Wort, was hier heißt mit küssen, das heißt nicht unbedingt auf den Mund küssen, sondern meint im Prinzip die brüderliche Ehrerbietung, meint viel eher die Füße küssen. So, zu sagen, niederknien oder mal mindestens so, wie das ist im alten Orient verbreitet, die Hand küssen halt. Mich sagt halt zu sagen, die Ehrerbietung, du bist mehr als ich. Das meint diese Philemma. Also nicht dieses irgendwie schon fast halb sexuell anmutende zu sagen, auf den Mund küssen, das können wir direkt vergessen, sondern zu sagen, einen Kuss geben, ebenso wie jemand, der Untergebene, den Herrscher grüßt. Und so sollen wir miteinander umgehen. Das heißt, wenn wir uns begegnen, sollen wir dem anderen diese Ehrerbietung geben, und zwar, dass wir ihn höher stellen als uns. Das ist der Hintergrund dabei, dass wir wirklich sagen, eine wirkliche brüderliche Geste, dass wir sagen, du bist mehr wert als ich. Das ist der Hintergrund dieses Philemma, dieses brüderlichen Kusses, oder aber der auf die Füße zu geben ist. Das ist letztlich der Punkt. Und jetzt komme ich zu etwas. In den Auslegungstraditionen ist man sich einig, dass man sagen kann, das muss ich nicht durch diesen Kuss zum Ausdruck bringen, nicht also, dass sie jetzt anfangen, am Ende mir noch die Füße zu küssen, auf gar keinen Fall, sondern zu sagen, ich kann jemandem die Hand geben, zu sagen, ich grüße dich, Alter. Kommen wir gleich noch auch zu dem Gruß dazu, zu sagen, wenn mir jemand sagt, ich grüße, guten Tag. Das ist eine wichtige Ehrerbietung, zu sagen, dem anderen sagen, ich gebe dir dieses Zeichen der Wertschätzung, komme auf dich zu, ich gebe dir das zu sagen, das ist damit auch gemeint. Zu sagen, den anderen höher zu halten, zu sagen, jawohl, ich gehe, auch wenn der mich nicht grüßt, ich grüße den, kein Thema, wenn der so stofflich ist, auch der Pastor. Ich vergesse schon manchmal Leute zu grüßen, dann sagen die, ja, was ist, haben Sie was gegen mich? Ich habe nie was gegen einen, glauben Sie das bitte halt nicht. Also wenn ich sage das wirklich, wenn ich was gegen jemanden habe, dann grüße ich den erst recht in der Gemeinde. Also nicht, dass einer mal so denkt, sondern mal, weil die Blöße gebe ich mir als Pastor nicht. Glauben Sie mir bitte das, so professionell bin ich. Also wenn tatsächlich irgendwas in meinem Herzen wird, das merkt keiner halt. Also wenn ich einen vergessen habe, dann kann er ganz beruhigt sein. Manchmal merke ich das ja nicht in meiner Hektik. Aber so wollen wir miteinander umgehen, wirklich zu sagen, dass wir uns einander begrüßen, wirklich in diesem Verständnis zu sagen, ich will dem die Ehrerbietung geben, eigentlich so, als würde ich mir jetzt zu Füßen fallen. Dann sind wir auf dem richtigen Dampfer, und wenn wir so miteinander in der Gemeinde umgehen, haben wir ein wunderbares Klima, gar keine Frage. Und das ist aber das Erste. Das Zweite, das ist der Umgang, ich sage immer, das ist der direkte Umgang miteinander, also der heilige Kuss. Und jetzt kommt das, der Umgang mit den Heiligen, der Gruß. Man liest das ja, da sagt man sich, Mann, das hätte auch gereicht, so zwei Verse. Hier wird ja durchgegrüßt, so nach dem Motto, was der alles auf der Latte hat, so nach dem Motto halt den und 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 den. Aber das sagt mir theologisch, wir wollen auch die Brüder und Schwestern nicht vergessen, die nicht mehr hier vor Ort sind, denen wir morgens direkt die Hand schütteln können, sondern die weiter weg sind. Und die wollen wir nicht vergessen, die wollen wir auch grüßen. An sie denken im Herrn. Und an sie denken im Herrn heißt natürlich, es ihnen auch zu sagen. Heute ist es ja auch möglich über Internet und sonst was. Aber sie eben auch im Gebet zu bitten. Das ist ja auch so ein Gruß, den man losschicken kann halt. Dieses Grüßen zu sagen, die Geschwister nicht zu grüßen. Ich habe Ihnen das aufgeschrieben halt nicht. Immer wieder dieses Grüßen halt an Leute. Immer wieder diesen Gruß auszusprechen an andere Leute. Das ist ganz Wichtiges. Und das ist ja heute so einfach. Heute muss ja nicht mehr meine Briefmarke draufkleben, sondern man kann ja an Leute, die weiter weg sind, ob die als Gemeindeglieder in eine andere Stadt gezogen sind oder wenn unsere Missionare weg sind, einfach den Gruß über die Entfernung zu rufen. Ob zu Ostern oder zu Weihnachten oder auch mal mitten im Jahr zu sagen, ich grüße dich ganz recht herzlich, ich denke im Gebet an dich, grüße dich mit dem Wort, liebe Grüße. Das tut so gut, das wissen Sie alle, wenn sowas ankommt, zu sagen, oh, da hat einer an mich gedacht. Ein Bruder, und der denkt an mich und der betet für mich und der schickt mir einen Gruß, das ist was ganz Wunderbares. Diese Grußkultur ist etwas Wunderbares, sowohl, wie gesagt, in der Gemeinde, wenn wir uns direkt mittelbar begegnen, aber auch unmittelbar, aber auch mittelbar und indirekt, wenn die gar nicht mehr da sind, zu sagen, das als Brüder und Schwestern zu leben. Und das erzählen uns immer wieder Brüder, die im missionarischen Dienst auswärts sind oder auch Brüder in der Verfolgung, dass sie sagen, das war sehr stark, als ich das mitbekommen habe. Wir haben hier oben, wenn Sie das mal lesen wollen, wir haben ja damals das gesammelt, was damals passiert ist während des Predigtstreites, halt, was uns Leute gegrüßt haben aus der ganzen Welt, aus Neuseeland, aus Südafrika, überall her. Das hat so gut getan, dass Brüder uns grüßen, die wir gar nicht kennen, aber wir sind im Herrn. Und da habe ich nur gedacht, Mann, das will ich jetzt auch häufiger tun, zu sagen, genauso wie das der Apostel Paulus auch hier macht, und die grüßen, keiner ist vergessen, alle dabei, nicht erarbeitet, alles so ab, was da in der Gemeinde in Rom ist, halt, was ihr alles so kennt, halt, wunderbare Geschichte, und Gott ist es so wichtig, dass das wirklich alles in die Schrift hineinkommt, also so sollen wir auch miteinander umgehen, einfach wirklich nicht nur die direkt bei uns in der Gemeinde sind, auch die ferner weg sind, zu grüßen. Und ein viertes und letztes als Umgang mit den Heiligen, das Meiden derer, die sich vom Heil abwenden, die Abkehr von der Irrlehre. Auch das ganz klar. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, dass ihr euch Acht nehmt vor denen, die Zwietracht und Ärgernis anrichten, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt und euch von ihnen abwendet. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem Bauch. Und durch süße Worte und prächtige Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Denn euer Gehorsam ist bei allen bekannt, deshalb freue ich mich über euch. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, aber geschieden von dem Bösen. Auch das ist etwas, was wir in den Briefen immer wieder finden, Philipper 3. Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt, also bei der klaren Lehre. Denn viele leben so, wie ich es oft ihnen gesagt habe. Nun aber sage ich es auch unter Tränen, sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und die Ehre ist ihre Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten, den Heiland, den Herrn Jesus Christus, den unser nichtigen Leib verwandeln wird, dass er nicht gleich wird seinem verherrlichten Leib nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan macht. Das ist ganz wichtig. Oder 2. Petrus, die Warnung vor den falschen Propheten, vor den falschen Lehrern, die auch in der Gemeinde sind. Da müssen wir immer drauf schauen, wo sich falsche Lehre in die Gemeinde einschleicht. Da muss wirklich knallhart zwischengegangen werden. Wir wollen miteinander alles tragen. Wenn einer Probleme hat, ob mit Drogen in der Ehe, mit Alkohol, mit Geld, mit Sexualität, was auch immer, da wollen wir wirklich gucken. Aber bei falscher Lehre, das ist wie mit dem Sauerteig, da macht ein ganz bisschen etwas gut, da immer beizubleiben, ganz klar zu bleiben, da muss auch dann geschieden werden, da muss auch klar gesagt werden, das nicht mehr. Mir wird immer wieder vorgeworfen, auch wenn ich predige, auch in den Bibelstunden, du knallst immer gegen die Landeskirche, musst du die immer so insgesamt, musst du die immer beim Namen nennen, dann muss ich sagen, ja, das mache ich, weil die Bibel das genauso tut. Genau die Grenzen zu ziehen, da gibt es keine Dinge, also da gibt es keine Kompromisse zu machen, weil wenn die Lehre falsch ist, wenn man das akzeptiert, ist etwas, was nicht sein darf, das darf in der Gemeinde nicht sein, weil das letztlich alles verderbt halt, was da ist, halt da müssen wir ganz sauber bleiben und da müssen wir uns als Heilige vorhüten. 4 Dinge, die wir daraus nehmen können als Umgang für uns, wirklich ganz konkret. Erstens Annahme und Beistand für die Mitheiligen. Zweitens der Umgang der Heiligen mit dem heiligen Kuss. Drittens der Umgang mit den Heiligen, der Gruß. Und viertens das Meiden derer, die sich vom Heil abwenden. Punktlandung 8:30. Ich verabschiede mich von den Geschwistern, die uns übers Internet zugeschaltet sind. Wir werden nächste Stunde sprechen über Vorherbestimmung und Auserwählung nochmal in der Bibelstunde, extra Kapitel dazu. Dann wird eine Stunde nicht sein, weil ich da im Urlaub bin. Und dann wird es in 3 Wochen dann mit dem Hesekiel-Brief weitergehen. Da werden wir eine ganz neue Einheit beginnen. Ich verabschiede mich von den Geschwistern übers Internet, Telefon, wünsche Ihnen gottesreichen Segen. Seien Sie dem Herrn Jesus Christus anbefohlen. Tschüss.